von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juni 1992.
Ja, wie schön, dass ihr noch dran seid oder wieder dran seid hier bei Radio Dreieckland heute, also zum 2. Juni, unser Info jetzt in der nächsten Stunde. Auf dem Programm haben wir 3 Kurznachrichten und dann insgesamt 5 etwas längere Beiträge.
Ja, da fange ich an mit meiner Kurznachricht.
Nee, jetzt fängst du erstmal an mit der ersten Schlagzeile. 2 Sekunden vor dem Jingle haben wir noch drüber.
Das ist die Aufregung. Also, jetzt kommt die kurze Übersicht.
Ja, genau.
Ja, genau. Was erwartet euch? Nun, das ist ja nicht ganz unwichtig. Nämlich weibliche Sexualität im vorpatriarchalen Zeitalter.
So ist zumindest der Titel einer Veranstaltung heute Abend im Radikaldemokratischen Zentrum. Ein recht interessanter Ausflug in eine ganz andere als die hier herrschende Welt. Eine Mitarbeiterin des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums führte gerade vorher noch ein Gespräch mit den beiden Referentinnen.
2. Juni 1967.
Bei Demonstrationen gegen den Besuch des Schah von Persien in Berlin stirbt Benno Ohnesorg durch einen gezielten Polizeischuss in seinen Hinterkopf. Ein kurzer Blick zurück.
Aus für den Funk-Kolleg.
Was ursprünglich als Bildungseinrichtung für Lehrer geplant und später dann als allgemeines Bildungsangebot des Hörfunks praktiziert worden war, soll nun ein Ende finden. Auch die 2. öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogramme lechzen nach Einschaltquoten. Ein kurzes Telefonat mit dem Funkkolleg Zentralbüro in Frankfurt.
Beginn der Kampagne gegen den Pharmakonzern Merck.
Anlass sind dessen Vermarktungsstrategien im Trikont in der sogenannten Dritten Welt. Wir sprachen mit Leuten vom Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen, die diese Kampagne im Moment beginnen.
Albtraum Europa.
So der Titel einer Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises kritischer Juragruppen hier in Freiburg. Im Studiogespräch wollen wir nach Alternativen für diesen europäischen Kontinent fragen, nach dem, was bislang von unten gelaufen ist, wohin sich linke Politik gegen das von oben geplante Europa entwickeln kann. Der nach dem Bekanntwerden von Massakern des Militärs an der kurdischen Zivilbevölkerung im März verhängte Lieferstopp für Waffen der Bundeswehr und der ehemaligen Nationalen Volksarmee an die Türkei soll aufgehoben werden. Einem türkischen Pressebericht zufolge haben deutsche und türkische Stellen eine gemeinsame Formel für die weitere Abwicklung der Waffenlieferungen gefunden. Die Lieferungen sollen diese Woche wieder aufgenommen werden. Betroffen ist auch das Aufklärungsgeschwader Immelmann aus Bremgarten, das nach einer Umrüstung an die türkische Luftwaffe verschenkt werden soll. Unterdessen hat die türkische Armee den Krieg in Kurdistan seit Verhängung des Lieferstopps weiter verschärft. Teil der türkischen Kriegsführung sind, außer Angriffen auf wirkliche oder vermeintliche Stellung der PKK, auch immer wieder Luftangriffe auf kurdische Dörfer in der Türkei und im Irak zur Einschüchterung der Zivilbevölkerung. So eine kleine Kurznachricht, die uns von Kurdistan-Gruppen hier aus Freiburg erreicht hat. Mehr zu diesem Thema in der Internationalismus-Sendung am kommenden Samstag.
Noch etwas anderes kurz vorab. Heute Abend schauen sich einige Frauen den Video Wahrheit macht frei an. Ein Film zum Buch Braune Drahtzieher. Eingeladen sind auch alle Frauen, die sich den Film mit anschauen wollen. Das Ganze bereits ab oder um 19 Uhr, deshalb auch jetzt schon dieser Veranstaltungstipp, um 19 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12 hier in Freiburg. Nur für Frauen.
In Bonn steht die 2. und 3. Lesung des neuen Asylverfahrensgesetzes an. Der Termin ist für Donnerstag, den 4. Juni, festgelegt. Zeitgleich zu dieser parlamentarischen Routineübung soll in Freiburg klargestellt werden, dass mit diesem Gesetz eine erhebliche Verschärfung der bisherigen Asylverfahren eintritt. Deshalb wird zu einem spontanen Treffen am Donnerstag 16 Uhr am Rathausplatz in Freiburg aufgerufen. Das neue Asylgesetz bringt die Schnellverfahren mit sich, die Bezirkssammellager, in Freiburg zum Beispiel in der Vauban-Kaserne. Es bringt damit automatisch auch die schnelle Abschiebung mit sich. Geplant ist, die rechtlichen Hürden für die Ablehnung der Asylanträge so niedrig wie möglich zu halten, die Beratungs- und Rechtshilfeeinrichtungen so weit wie möglich von den Flüchtlingen abzuschneiden, die Flüchtlinge noch weiter zu kasernieren und dann mit Gewalt die Abschiebung zwangsweise durchzuführen. Das Gesetz plant eine neue Rekordzeit für diese Asylverfahren in etwa 6 Wochen. Es plant die weitere Entrechtlichung, es plant die verschärfte Isolation der Flüchtlinge. Dies alles soll in Bonn am Donnerstag mit Zustimmung der großen Parteien verabschiedet werden, damit das Gesetz dann schon am 1. Juli 92 in Kraft treten kann. Für Ende des Monats ist eine landesweite Aktionswoche gegen dieses Gesetz geplant. Direkt und unmittelbar soll aber jetzt schon am Donnerstag, dem 4. Juni um 16 Uhr am Rathausplatz in Freiburg der Protest artikuliert werden. Dazu ruft das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen auf. Welche Formen von Sexualität wählten Frauen in einer Zeit, als es die heutigen Geschlechterrollen noch nicht gab? 2 Forscherinnen aus Indien und der Schweiz, die sich mit der Geschichte von Frauen beschäftigten, gingen dieser Frage nach und entdeckten, dass sie völlig unabhängig voneinander zu recht ähnlichen Ergebnissen gekommen waren. Eben die sollen heute Abend vorgestellt werden mit Dias aus verschiedenen Zeiten und Kulturen. Für Frauen und Mädchen im Radikaldemokratischen Zentrum. Eine Mitarbeiterin des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums führte deshalb mit den beiden Referentinnen noch kurz vor der Sendung ein Gespräch und fragte eingangs nach der grundsätzlichen Unterschiedlichkeit einer vorpatriarchalen Gesellschaft.
Ja, soll ich versuchen, das zu umreißen, obwohl das halt etwas ganz Schwieriges ist. Und zwar deshalb, weil die allermeisten Leute sich überhaupt nicht vorstellen können, dass es solche Gesellschaften gegeben hat, die dermaßen anders gebaut und strukturiert gewesen sind als unsere heutige Gesellschaft. Das betrifft in erster Linie mal die Machtverhältnisse. Es hat zwar bis in unsere Zeit in der Ethnologie, also in vielen Gebieten der Erde hat es bis in diesem Jahrhundert hat es sogenannte akephale Gesellschaften gegeben, das heißt Gesellschaften, die ohne einen Führer, ohne ein definiertes Haupt, also Kephalos ist glaube ich der Kopf, also ohne einen Kopf, einen Führer existiert haben, sondern so, dass sie strukturiert waren, indem man immer versucht hat, wo Macht entstehen konnte, die sofort oder so schnell wie möglich dann wieder abzubauen. Also, dass niemand mehr Macht übernehmen konnte über längere Zeit. Und diese Gesellschaften waren egalitär. Das heißt, sie waren sehr gleichmäßig verteilt in ihren Rollen. Nicht insofern, als sie kannten auch Berufsunterschiede oder Begabungsunterschiede und verschiedene Rollen, wer was macht und so. Aber die Leute hatten gleiche Rechte und es gab deshalb keine Hierarchisierung und keine Privilegierung und keine Diskriminierung. Also das erstmal so generell. Und dazu kommt, dass diese Gesellschaften jetzt vor allen Dingen in der Frühzeit matrilinear waren, das heißt die Abstammung wurde nach den Müttern gerechnet und der Vater spielte keine Rolle. Und sie waren meistens auch matrilokal, das heißt, die Mütter lebten in einer Sippe zusammen, die Frauen lebten mit ihren Kindern in einer Gruppe zusammen und die Männer kamen da rein zu Besuch und einfach solange sie anständig waren und sich so benommen haben, wie das den Frauen passten, konnten sie bleiben und wenn ihnen das nicht mehr passte, dann mussten sie wieder gehen. Also allein das bewirkt, dass die Frauen in einer festen Gruppe lebten, ihr Leben lang, wo sie nicht rausfallen konnten, wo sie Rückhalt hatten, wo sie Sicherheit hatten und emotionale, gefühlsmäßige, wichtige Bindungen. Und die Bindung zum Mann, die war vergleichsweise dann oberflächlich leichter und hatte einfach viel weniger Gewicht.
gab es in diesen Gesellschaften, in diesen vorpatriarchalen Gesellschaften, gab es da Rollenfestlegungen für Frauen und Männer?
Ich glaube nicht, weil dieses Gesellschaft war auf unterschiedlichen, was war, es war ein ganz differenziertes Gesellschaft, das heißt, dass Differenz anerkannt worden war. Und das war sehr, sehr wichtig auch. Und das heißt, es ist nicht eine Gesellschaft, das von Polarismus aufgebaut worden war, aber es war das Drei. Das heißt, es gab immer, was inzwischen war. Und das heißt, es alles dynamisch war, auch die Rolle. Und dass an einem Zeitpunkt eine Polarität könnte aus die anderen gehen könnte. Es gab immer ein genau, es gab ja,
ja,
es gab immer einen Durchgang.
Ja.
Und das auch was schwarz war, war differenziertes. Und
ja.
Schwarz und weiß war nicht
war nicht getrennt.
War nicht getrennt, war nicht polar.
Mhm.
Und das ist auch demselbe mit dem geschlechten Rolle. Und auch mit der Sexualität. Weil die Sexualität, weil die Erfahrung von sexuellen Energien war viel, viel, vielfältig. Mhm. Vielfältig, und das heißt, es könnte fruchtbar worden sein oder das könnte auch zum Beispiel für Pleasure, für Vergnügen.
Zum Vergnügen.
Ja.
Ja.
Und dieses Begriff von Vergnügen sehr wichtig war.
Ja, ihr habt euch für heute Abend das Thema Sexualität ausgesucht. Können wir so sagen, dass wie Frauen Sexualität vor dem Patriarchat und heute leben, dass das wie stellvertretend ist oder dass wir daran auch die Qualität dieser Gesellschaften ablesen können? Oder warum habt ihr euch diesen Punkt rausgesucht?
Ja, halt wieder eine ganz große Frage. Vielschichtig und viel ist da drin. Ich würde so sagen, als erstes eben möchte ich nochmal auf die Gesellschaftsstruktur zurückkommen, eben wenn es ja eine Gesellschaft war, wo Frauen eng zusammenlebten und sich emotional und auch intellektuell und so weiter eben befruchtet haben, also sagt schon das etwas aus über diese Gesellschaft. Und es scheint nun eben, dass in einer Zeit, ich nehme jetzt mal an, dass das etwa um 3000 vor Christus war, wo der Wechsel stattgefunden hat, in einer Zeit, wo man eben nicht weiß, dass der Mann an der Zeugung beteiligt ist, was wahrscheinlich eben davor mindestens teilweise der Fall war, in der Zeit macht es nicht Sinn, die Heterosexualität vor anderen Formen von sexueller Befriedigung zu bevorzugen. Und deshalb scheint es, nach allem, was wir jetzt gefunden haben, Gitti für den indischen Bereich und ich für den sonstigen nahöstlichen und europäischen Bereich, scheint es so gewesen zu sein, dass das Frauenpaar die Urform des Paares gewesen ist. Also die Frauenliebe scheint die Urform der Liebe gewesen zu sein für diese Leute. Und heterosexuelle Beziehungen waren als Analogie dazu zu denken und nicht als etwas Höherwertiges.
Ja gut, nehmen wir das als Vorgeschmack für heute Abend. Merci.
Ja, und dieses heute Abend, das wendet sich an all die Frauen und Mädchen, die jetzt gerade zuhören, Lust haben hinzugehen in das Radikaldemokratische Zentrum in der Egonstraße 54, ist es in Freiburg. Wenn ihr euch heute Dienstagabend jetzt dann noch beeilt, dann schafft ihr das vielleicht noch auf 8 Uhr da sein. Werden auf jeden Fall Gitti Tadani und Li Irenes Tochter, die ihr gerade eben beide gehört habt. Eintritt ist 10 Mark und ja, das Gespräch, denke ich, hört sich ja ganz spannend an. Also 8 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juni 1992.
2. Juni 1992. Inzwischen schafft es auch die bürgerliche Presse, sich dieses Datums zu erinnern. Mit zeitlich gut gepolstertem Abstand, mit der üblichen und üblen Scheinobjektivität, die die Ereignisse wie durch eine Nebelwand verklärt. Es geht die meisten ja auch nichts mehr an, was am 2. Juni 1967 ausmachte und was ihn ausmacht, heute vor 25 Jahren. Trotzdem ein paar Stichworte zu dieser Entwicklung. Mal war der US-Vizepräsident Humphrey einem puddigen Attentat knapp entkommen, es war Krieg in Vietnam. Mal war die Hochschulordnung arg in Bedrängnis, der Muff unter den Talaren. Aber endgültig zum Bruch mit der herrschenden Ordnung wurde die Entwicklung des Besuchs vom Schah von Persien, der an die USA angeschlossen Politik machte, die westliche Kultur in sein Land importierte und ansonsten sein Volk massakrierte. Dieser Mörder mit der weißen Weste besuchte die BRD, hofiert von der alten Ordnung, zum Beispiel Lübcke oder Kiesinger. In Berlin machten sich Oppositionelle daran, dem Schah einen anderen Eindruck von der Stimmung im Land zu verschaffen. Während der Gauner und Massenmörder die westdeutsche Kultur bewunderte, schoss die Polizei auf der Straße. Ein Student wurde im Weglaufen getroffen. Ein Bulle blieb von diesen Schussfolgen unbehelligt. Zwar war es nicht der erste Tote bei einer Demonstration nach dem Krieg in Deutschland, der musste schon 1952 notiert werden, aber es war der erste Tote, der in die Aufbruchphase fiel. Die Gewalt war aus der Peripherie in die Metropole zurückgeschlagen. Die inneren Unterdrückungs- und Ausbeutungsstrukturen wurden transparent. Danach ging es um Widerstand, um seine Bedingungen und seine Organisierung. 7 Tage später, nach dem 2. Juni, auf dem Kongress in Hannover, nach der Beerdigung von Benno Ohnesorg, wurden 7000 Menschen gezählt. Dort wurde die bislang intellektuelle Kritik selbst der Kritik unterzogen. Und dies ist der erste Punkt, wo die Verklärung heute auch nicht mehr hilft. Das in sich selbst Kreisen der bloßen intellektuellen Kritik bleibt integrierbar, solange sie nicht zur Praxis fortschreitet. Zitat: Diese Tatsache spricht nicht gegen den Widerstand, sondern für die Revolutionierung seiner Mittel. So Bachmann-Nieromant damals. Einer der Wortführer der studentischen Bewegung stellte die bewusste Regelverletzung der bürgerlichen Ordnung als einen Übergangsschritt für den internationalen Emanzipationskampf dar. Zitat: Damit wird der Kampf gegen den US-Imperialismus und seine Unterstützung durch die Bundesregierung immer mehr zum vorwärtstreibenden Moment der Revolution, der revolutionären Bewegung in Westdeutschland selbst. Rudi Dutschke. Der zweite Punkt, wo die Scheinobjektivität nicht mehr zieht, die Beteiligung und die Teilhabe an der Ausbeutung im Herzen der Bestie, sie zwingt zum Verhalten. Ein halbes Jahr später auf dem Vietnam-Kongress wurde der Kreis geschlossen. Vietnam und NATO, das passt zusammen. Aber auch der vietnamesische Befreiungskampf und die revolutionären Initiativen in den Metropolen selbst. Diese Erkenntnis wurde in der Praxis umzusetzen versucht. Eine Geschichte mit vielen Erfahrungen, mit vielen Einschnitten und mit vielen Änderungen. Die sozialrevolutionären Praxisansätze entwickelten sich hieraus ebenso wie die antiimperialistischen Strategien. Auf der Strecke blieb ein wenig ein wichtiger Satz: Die Revolutionierung der Revolutionäre ist die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. So hat es Rudi Dutschke 1968 ausgedrückt. Die Kritik am weiteren wichtigen Standbein der imperialistischen Zentren am international organisierten Patriarchat drang erst später in einige Köpfe ein. Aber gelten diese wichtigen Etappen der linken Geschichte in den Metropolen überhaupt noch etwas? Ist nicht viel zerredet, intellektuell zugeschissen und verdreht, auf Projektion und Gegenprojektion verfremdet, satt gefressen und am reichen Abendland festgebunden? Heute wird häufig von der Krise der Linken geredet, jenseits aller Verantwortung und vieler Realitäten definiert sich eine Linke selbst, dass sie in der Krise sei. Selbsternannte Sprecher erdreisten sich kühn, den Herrschenden nach dem Maul zu reden, die Abschwörung gratis zu servieren. Die Aufbruchbewegung der End-60er Jahre war davon noch unbeeindruckt. Von der Zerschlagung der NATO-Stützpunkte war offen die Rede, von Aktionen gegen die Niederlassung der US-Rüstungsfirmen in Westeuropa. Die Aktionen folgten, die Bewegung organisierte sich. Aus dieser Geschichte ließe sich einiges lernen. Kühn und entschlossen, die sichtbaren und unmittelbaren Widersprüche zu vertiefen und zu politisieren, Aktionen zu wagen.
Schlecht bestellt ist zum eine Gesellschaft, die sich darauf eingelassen hat, dem Diktat des lieben Geldes zu gehorchen, wo höchstes Ziel Profitmaximierung ist. Ihr braucht nur die Nase aus dem Fenster zu halten, euch ein paar Gedanken über eure Miethöhe zu machen, vielleicht auch über euren Lohnzettel und den eures Chefs, und dann habt ihr das schon klar. Und trotzdem ist all das noch fast relativ, verglichen mit den Machenschaften hiesiger Konzerne im Trikont. Ein Grund für die Leute vom Bundeskongress Entwicklungspolitische Aktionsgruppen, ihre Pharmakampagne dieses Jahr dem Arzneimittelkonzern Merck zu widmen. Der Darmstädter Konzern ist dadurch ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, dass er oftmals schlichtweg wirkungslose Arzneimittel mit atemberaubenden Versprechungen etwa in Südamerika vertreibt, dass er aber auch nicht davor zurückschreckt, Medikamente, die etwa hierzulande wegen ihrer Schädlichkeit schon seit Jahren verboten sind, dort weiter abzusetzen. Oder auch in Hungergebieten Medikamente zu vertreiben, die Konzentrationsfähigkeit von Kindern wiederherstellen sollen. Oder Nervenschmerzen beheben von Menschen, die in Dürregebieten leben. Wobei die Pharmavertreter jeweils gleich beim Verkauf darauf hinweisen, dass das Ganze nur dann wirkt, wenn Mensch die Sachen auch wirklich mindestens ein ganzes Jahr schluckt und die entsprechende Packung auch gleich kauft. Näheres nun in einem längeren Gespräch mit zwei Vertretern der Buko-Pharma-Kampagne. Eingangs fragten wir nach ihrem Selbstverständnis.
Ja, die Pharmakampagne gibt es jetzt fast 12 Jahre schon und die beschäftigt sich mit multinationalen Pharmakonzernen und deren Geschäften in der dritten Welt.
Ja, ihr habt nun eine neue Aktion gestartet unter dem Titel Merkwürdige Geschichten, wobei in diesem Merk noch ein C in Klammern mit drin ist. Um was dreht es sich denn da? Welcher Konzern ist da direkt mit angesprochen und um welche Machenschaften dreht sich diesmal?
Ja, es dreht sich um den Konzern E. Merck aus Darmstadt, einer der größeren deutschen Pharmafirmen, die ziemlich viel Geschäfte in der dritten Welt betreiben. Und wir haben unsere Aktion deswegen im Kolumbusjahr 1992 auf diese Firma bezogen, weil wir meinen, dass sie besonders schlimme Geschäfte in Lateinamerika betreibt.
Kannst du mal kurz die Geschichte der Geschäfte der Firma Merck schildern und was für Geschäfte speziell das sind und was euch da vor allen Dingen dran stört?
Ja, die Firma Merck ist schon sehr lange in Lateinamerika, ungefähr 100 Jahre dort aktiv. Und wir meinen, dass sie nicht sehr viel zur Gesundheit der Menschen dort beiträgt, dass sie im Gegenteil im großen Umfang überflüssige und teilweise sogar gefährliche Medikamente dort verkauft.
Kannst du da ein genaueres Beispiel geben?
Ja, überflüssige Medikamente, eine Spezialität des Hauses Merck sind Vitamincocktails. Da werden alle möglichen Vitamine zusammengemischt und die abenteuerlichsten Anwendungsbereiche erfunden. Ein Beispiel wäre Escloveritan von Merck. Das ist eine Mischung verschiedener Vitamine, die angeblich gegen Arterienverkalkung helfen soll. Was noch schlimmer ist, dass Vitamine nicht immer harmlos sind, sondern zum Beispiel in diesem speziellen Medikament Vitamin A in einer so hohen Dosierung enthalten ist, dass ernste Nebenwirkungen auftreten können. Besonders gefährlich ist zum Beispiel, wenn Schwangere das nehmen würden, denen würde das Ungeborene geschädigt werden.
Ja, nun stellt sich ja wohl die Firma Merck auf den Standpunkt, sie zwingt niemand, ihre Medikamente zu kaufen, und wo ein Markt ist, stoßen sie auch rein. Was sagt ihr da drauf?
Ja, ich finde das ein sehr schwaches Argument, denn die Verantwortung für die Produkte trägt der Hersteller erstmal selber, und keine Pharmafirma hat eine Existenzberechtigung, die unwirksame oder gesundheitsschädliche Produkte verkauft.
Wie schaut es eure Kampagne konkret aus? Wie führt ihr die Kampagne? Was gibt es dort für Veranstaltungen? Was macht ihr da dazu?
Wir haben am Montag, dem 25. Mai, eine Pressekonferenz gemacht in Frankfurt und haben unsere neue Broschüre vorgestellt und haben am gleichen Abend in Darmstadt eine Vortragsveranstaltung gehabt, also am 25. Mai war das, wo der Autor der Studie, Hermann Schulte-Sasse, eben mithilfe von Dias und so nochmal dem Darmstädter Publikum das vorgestellt hat. Wir haben jetzt zwei Aktionswochen ausgerufen, also noch inklusive bis Pfingsten. Und es gibt in vielen Städten Veranstaltungen. Wir haben ganz viele Gruppen, die um Informationsmaterial nachgefragt haben. Also zum Teil Vorträge, zum Teil nur eine Schaufenstergestaltung in der Apotheke oder so. Wir haben dann ein Materialien anzubieten. Eben, wir haben eine Dia-Serie gemacht zu dem Thema, die Broschüre und auch Protestpostkarten, die man hoffentlich an die Firma Merck schicken wird in großer Anzahl, weil wir uns davon doch eine gewisse Druckwirkung auf die Firma dann erhoffen und natürlich Flugblätter und so, und versuchen das jetzt irgendwie unter die Leute zu bringen.
Habt ihr bisher mit euren Erfahrungen irgendwie Kampagnen, wie solche Pharmafirmen auf eure Kampagnen reagieren, wie die auf die Öffentlichkeit reagieren, was notwendig ist, damit sich da überhaupt was ändert?
Ja, unsere Erfahrung ist, dass wirklich nur öffentlicher Druck hilft. Wir haben auch schon Gespräche mit der Pharmaindustrie geführt. Die sind teilweise von der evangelischen Kirche vermittelt gewesen. Und unsere Erfahrung ist, dass diese Herren zwar bereit sind, letztlich mal zuzuhören, was wir an Kritik vorbringen, aber dass es doch dann bei vagen Versprechungen bleibt. Hingegen haben unsere öffentlichen Aktionen durchaus Änderungen hervorgebracht. Ein Beispiel wäre die Aktion, die wir zu Höchst 1985 gemacht haben, in deren Verlauf dann es zwar erst eine massive Abwehr von Höchst gab, die haben Briefe an alle Werksangehörigen geschrieben und uns versucht zu diffamieren, aber im Ergebnis haben sie dann doch aufgrund des Drucks 10 Medikamente vom Weltmarkt genommen, die wir kritisiert haben. Das war natürlich nur ein Teil der Medikamente, die wir kritisiert haben, aber ich denke, es war schon ein bedeutender Erfolg auch.
Die Pharmakampagne hat ja seit langem schon auch eine grundlegende Kritik an der Politik der Pharmakonzerne in der sogenannten Dritten Welt. Könntest du das nochmal kurz umreißen?
Ja, die Gesundheitsprobleme in der Dritten Welt sind ja riesig und die Lösungen sind nicht in erster Linie medizinisch, sondern es käme eigentlich auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen an. Ich meine, da kann ich nochmal das Stichwort Verschuldungskrise einbringen. Die Länder der Dritten Welt leiden unter der gegenwärtigen Weltwirtschaftsstruktur wirklich extrem. Die Lebensbedingungen werden immer schlechter und es ist dann ziemlich makaber, die Leute alle erst krank werden zu lassen und ihnen dann ganz großzügig Medikamente anzubieten, damit sie wieder gesund werden. Das ist ein Problem. Ein anderes, sehr großes Problem ist, dass die Medikamente, die deutsche Firmen generell in der Dritten Welt anbieten, oft ungeeignet sind, die vorhandenen Gesundheitsprobleme, wenn denn Medikamente nötig sind, anzugehen. Sondern dass es halt zahllose, überflüssige, gefährliche und zu teure Präparate gibt.
Die Weltgesundheitsorganisation hat da bereits eine Liste aufgestellt, dass es eigentlich mit viel weniger ging. Wie viele Medikamente sind denn auf dieser Liste, die eigentlich nur unbedingt notwendig sind, um den Bedarf an Medikamenten abzudecken?
Diese Liste unentbehrlicher Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation umfasst ungefähr 270 Medikamente. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt selbst, dass damit ungefähr 95% aller mit Medikamenten behandelbaren Krankheiten auch behandelt werden können.
Jetzt sind deutsche Medikamente von deutschen Pharmafirmen ja nicht gerade billig. Für viele auch unerschwinglich in Drittweltländern bei niedrigen Monatslöhnen, wenn überhaupt, wenn nicht Arbeitslosigkeit herrscht. In Gesprächen mit Kirchen wurde ja auch dann schon geäußert, im Endeffekt träfe dies ja nur die Leute, die Geld haben in diesen Ländern und die eigentlich armen, würde diese Pharmapolitik wenig betreffen, weil sie sich die Medikamente gar nicht leisten können. Was antwortet ihr darauf?
Ja, das ist leider nur zum Teil wahr. In städtischen Gebieten und in größeren Ortschaften sind Medikamente von deutschen Firmen überall in der dritten Welt leicht zu bekommen, also fast so einfach wie Coca-Cola. Und also Rezeptpflicht funktioniert sowieso praktisch nirgendwo. Leider ist es so, dass eben auch arme Leute für ihre Gesundheit bereit sind, das letzte Geld auszugeben bzw. sich sogar zu verschulden, in der Hoffnung, vor allem zum Beispiel ihren Kindern zu helfen. Und dann ist es besonders schlimm, wenn sie Medikamente kaufen, die zu teuer sind. Noch schlimmer, Medikamente, die nicht wirksam sind oder sogar gefährlich sind.
Und wie wird das von den Pharmafirmen, also speziell um zurückzukommen zur Firma Merck hier, gefördert, der Verkauf von Medikamenten, vor allen Dingen von unnötigen?
Ja, die Firma Merck versucht, möglichst viele Anwendungsbereiche zu erfinden für ihre Medikamente. Ein Beispiel wäre, ein anderes Präparat ist Enzefabol. Das soll angeblich die Hirnleistung steigern. Ernstzunehmende Wissenschaftler bezweifeln, dass das funktioniert. Dieses Medikament wird gerade in Lateinamerika intensiv beworben, auch gegen Schulleistungsstörungen. Wenn man bedenkt, dass viele Kinder in diesen Ländern unterernährt sind oder mangelernährt sind und deswegen Lernschwierigkeiten haben können tatsächlich, ist es besonders schlimm, dann, wenn die Kinder dann Enzefabol nehmen, statt ausreichend ernährt zu werden. Und die Firma Merck empfiehlt so eine Therapie dann nicht nur eine Packung oder so, sondern dann für ein halbes oder ein ganzes Jahr und sagen, dass man vorher keinen Erfolg erwarten kann. Das heißt, dass Leute wirklich sehr lange möglicherweise Geld für ein völlig überflüssiges Medikament ausgeben.
Und welchen konkreten Erfolg erwartet ihr jetzt von eurer Kampagne? Was wollt ihr damit erreichen? Was denkt ihr, dass ihr damit erreichen könnt?
Also wir wollen natürlich gerne in erster Linie erreichen, dass die Firma Merck also ihr Sortiment einfach umstellt oder bereinigt, wie wir das gerne nennen. Das heißt also, dass sie abkehren von diesen völlig überflüssigen Vitaminen, die eben nur wahnsinnig viel Geld kosten und einfach zu nichts weiter führen und zum Teil auch, wie gesagt, gefährlich sind, weil sie völlig überdosiert sind. Und dass sie halt mehr, wenn es geht, von den unentbehrlichen Arzneimitteln anbieten. Sie haben nur ein einziges in ihrem Sortiment, was ein unentbehrliches Arzneimittel laut der WHO-Liste ist. Also unser direktes Ziel richtet sich schon an die Firma, dass sie ihr Sortiment ändert. Und der andere sehr wichtige Aspekt ist natürlich bei solchen Aktionen und Kampagnen, dass auch in der Öffentlichkeit das Bewusstsein, das Problembewusstsein darüber verschärft wird, erstens, was die Pharmafirmen in der dritten Welt betreiben und zweitens aber auch, was wir hier praktisch für eine Pillenkultur haben. Also, dass wir praktisch ja auch Vitaminpräparate, werden ja auch bei uns, sind bei uns auch ein großer Renner, sobald man ein bisschen Schnupfen kriegt oder so. Und dass es eigentlich ja auch völlig unnötig ist in einem Land, was so gut ernährt ist und so viele Lebensmittel hat wie wir, auch vitaminhaltige Lebensmittel. Das wäre jetzt das Beispiel Vitamine, aber auch insgesamt eben, dass wir vielleicht auch ein bisschen so Diskussionen darüber anregen können, dass man einfach sich Gesundheit häufig nicht über Pillen kaufen kann, obwohl die Leute das gerne glauben.
Ja, diese Vitaminpräparate schaden vor allem dadurch, dass sie Geld kosten und eigentlich unnütz sind. Sie sind aber nicht unbedingt jetzt lebensgefährlich oder können keinen großen Schaden anrichten, was die Wirkung der Präparate betrifft. Die Firma Merck hat aber doch auch noch andere Medikamente in ihrem Sortiment, die weit weniger harmlos sind.
Ja, ein besonders bedenkliches Medikament, beziehungsweise sind sogar mehrere von der Firma Merck in den unterschiedlichen Ländern Lateinamerikas, das sind Metamizol-Kombinationspräparate. Das ist ein Schmerzmittel mit anderen Substanzen kombiniert, bei Merck natürlich meistens Vitamine. Solche Kombinationen sind in Deutschland seit 1987 verboten, wegen der gefährlichen, oft tödlich verlaufenden Nebenwirkungen. Und wir fordern die Firma Merck auf, diese Präparate sofort vom Markt zu nehmen und die auf dem Markt befindlichen Packungen auch zurückzuziehen. Weil es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, diese Medikamente weiter zu verkaufen.
Ja, eure Kampagne oder auch eure Öffentlichkeitskampagne richtet sich ja nicht nur ausschließlich jetzt an Medien oder Presse, sondern es kann ja eigentlich jeder sich daran beteiligen. Wenn jetzt jemand genauere Informationen haben will oder sich auch direkt an der Kampagne beteiligen will, was kann der oder die machen?
Ja, der oder die kann uns anrufen oder schreiben. Und zwar heißen wir Buko Pharma Kampagne und sitzen in der August-Bebel-Straße 62 in 48 Bielefeld. Und Bielefeld 1. Und unser Telefon ist Bielefeld 60550.
Kannst du es gerade nochmal wiederholen?
Ja, Buko Pharma Kampagne, August-Bebel-Straße 62, 48 Bielefeld 1. Telefon ist Bielefeld 60550. Und dort kann man eben die Broschüre anfordern und Protestpostkarten, die wir abgeben und Flugblätter und auch andere Materialien. Wir haben natürlich auch aus der Vergangenheit sehr viele andere Broschüren und Materialien auch vorrätig, falls sich jemand interessiert.
Ja, und wenn er die Adresse und Telefonnummer eben nicht so schnell mitschreiben kann, ich denke, wiederholen Sie einfach zum Schluss nochmal bei den Veranstaltungshinweisen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juni 1992.
Desde aquí pisaron las velas y partieron las tres carabelas en busca de adobo y picante pa' que la reina condimente sus carnes. En la mar Cristóbal sabía que su cabeza de un hilo pendía o encontraba lo que andaba buscando o si no otro currelo ir mirando. No pensó en el 92, no pensó en el 92, no pensó en el 92, no pensó. Y llegó a una tierra extraña que estaba muy lejos de España. Engañó y cautivó a los nativos, la maldición pasó su testigo.
Für die unter euch, die ein klein bisschen Spanisch können und so ein klein bisschen den Text eben verstanden haben, ist klar, das war schon so ein bisschen der Vorspann zu unserem nächsten Beitrag. Wir wollen uns dem Thema Europa ein bisschen widmen, nähern. Zuvor aber nochmal unsere Telefonnummer, wenn ihr hier euch in das jetzt gleich laufende Studiogespräch einmischen wollt oder sonst was zur Sendung sagen möchtet. 31 028, die Studionummer von Radio Dreieckland hier in Freiburg. Wenn heute von Europa die Rede ist, dann meistens von dem, was uns ab nächstem Jahr erwarten wird, dem Binnenmarkt, Abschottung nach außen, die ganzen ökonomischen Perspektiven und drum und dran. Hinzu kommt derzeit die Diskussion um die politische Einigung Europas, um das, was sich hinter den Maastrichter Verträgen verbirgt. Nach dezidierten Standpunkten der Linken oder der sozialen Bewegung sucht Mensch hingegen vergeblich. Ein politischer Meinungsbildungsprozess hierzu hat zumindest bislang noch nicht stattgefunden. Ein kleiner Beitrag dazu, hier was zu ändern, ist wohl ein Kongress, der in Kürze hier in Freiburg stattfinden wird. Motto wird die Frage sein, Albtraum Europa? Veranstalter der Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen sowie das Forum Recht. Von eben dieser Zeitschrift ist jetzt hier ins Studio der Georg Restle gekommen. Vielleicht kannst du uns zu Beginn erstmal bei dem Begriff auf die Sprünge helfen, der eben schon gefallen ist, nämlich den Maastrichter Verträgen. Was verbirgt sich denn hinter diesem ja recht häufig in der Öffentlichkeit diskutierten Begriff?
Ja, als Schlagwort verbirgt sich dahinter erstmal der Beschluss der Staats- und Regierungschefs der europäischen Mitgliedstaaten, die Europäische Politische Union durchzusetzen in mehreren Schritten. Das ist natürlich nur ein Schlagwort. Im Einzelnen steckt dahinter die Einrichtung in mehreren Schritten der Währungsunion, das heißt ein weiterer Schritt hin zur ökonomischen Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den EG-Mitgliedstaaten. über diese ökonomische Vertiefung hinaus wird eine Intensivierung auf anderen politischen Gebieten stattfinden, insbesondere im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Aber auch im Bereich der Innenpolitik ist eine verstärkte Zusammenarbeit angestrebt. Was man dazu sagen muss, ist, dass eine Demokratisierung der europäischen Gemeinschaft, die an sich mit Ziel war in Maastricht, insbesondere Helmut Kohl hat es sich ja auf die Fahnen geschrieben, die Rechte des Parlaments zu stärken, überhaupt nicht stattfinden wird. Es gibt marginale Verbesserungen von Mitbestimmungsrechten des Europäischen Parlaments, die aber weit hinter dem zurückbleiben, was man so als Minimalkompetenzen einem Parlament an sich zugestehen würde. In vielen einzelnen anderen Politikbereichen wird dann noch eine Intensivierung europäischer Zusammenarbeit stattfinden, sei es in der Zusammenarbeit der Polizei, in der Drogen- und Rauschgiftbekämpfungspolitik und so weiter. Das ist es im Wesentlichen.
Was würdet ihr denn, wenn es jetzt um eine wirkliche Demokratisierung dieses Europas gehen sollte, was würdet ihr dem denn dann entgegensetzen oder ganz woanders ansetzen als diese Maastrichter Verträge?
Ja, also Demokratisierung kann sich nicht darin erschöpfen, über die Mitsprachemöglichkeiten des Europäischen Parlaments zu diskutieren. Demokratisierung heißt erstmal die Strukturen oder heißt die europäische Gemeinschaft auch strukturell zu hinterfragen, das heißt danach zu fragen, wo überhaupt Kompetenzen auf europäischer Ebene oder auf die europäische Ebene verlagert werden müssen. Schlagwort Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen. Wo immer Dezentralisierung möglich ist, muss das auch stattfinden. Es geht um eine Erweiterung von Mitsprachemöglichkeiten von Individuen, Klagemöglichkeiten, Beteiligungsmöglichkeiten an Verfahren. Und dann geht es natürlich da, wo eine europäische Zentralinstanz entscheiden müsste. Da geht es natürlich auch um die Frage der Mitbestimmungsmöglichkeiten des Europäischen Parlaments.
Aber ist der Weg richtig, wenn ich mir überlege, dass die Konzerne zunehmend europäischer und internationaler immer stärker eben operieren, dann Kompetenzen oder Einwirkungsmöglichkeiten nach unten zu verlagern, überlässt man nicht dann dieses internationale oder zumindest eben europaweite Terrain eben dann, ja, wie es dann immer so schlagwörtlich heißt, den Banken und Großkonzernen?
Nee, das muss ja auch ausgelotet werden. Darum geht es im Wesentlichen, festzustellen, wo diese Europäisierung der Wirtschaft vor allem, aber auch die Europäisierung von Politik, ein Eingreifen auf europäischer Handlungsebene erfordert. Also im Bereich von Wirtschafts- oder Industriepolitik oder auch im Bereich der Umweltpolitik gibt es ja sicher große Bereiche, die nur auf dieser Ebene der ökonomischen Realitäten auch tatsächlich angegangen werden können. In anderen Bereichen, also ein beliebtes Beispiel, das wir auch immer wieder diskutiert haben, ist die Energiepolitik. Hier macht es überhaupt keinen Sinn, weiter Kompetenzen auf die europäische Ebene zu verlagern, weiter eine Zentralisierung der Energiepolitik zu betreiben. Hier ist es richtig zu sagen, Rekommunalisierung, Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse, Rückverlagerung an die Kommunen. Auch unter ökologischen Gesichtspunkten würde hiermit wahrscheinlich eine viel vernünftigere Politik gemacht werden können als auf europäischer Ebene.
Heißt es nicht auch einem Nationalismus dann doch wieder Wort zu reden oder vielleicht auch einem nicht immer, aber vielleicht irgendwo auch mal vorhandenen chauvinistischen Regionalismus oder sowas?
Überhaupt nicht. Also es ist sicher richtig, dass es zunehmend, und dazu kommen wir vielleicht nachher noch, unter dem Schlagwort des Europas der Regionen, also fragwürdig ist, ob die an Primat der Region, also als richtige Handlungsebene, heute noch richtig ist. Da muss sicher nachgefragt werden, ob dieser neue chauvinistische Regionalismus in Europa nicht längst diesen Begriff enteignet hat, also den die Grünen mal so vollmundig in den Wahlkampf mit eingeführt haben. Aber überall da, und das bleibt richtig, wo Entscheidungen nach unten verlagert werden können und damit mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten, eben auch wegen der besseren Durchschaubarkeit der politischen Prozesse auf unteren Ebenen, überall da, wo so eine Rückverlagerung stattfinden kann, muss sowas auch weiter geschehen und bleibt sowas auch weiter richtig.
Aber ist das, was du jetzt gerade formulierst, ist das dann nicht dieses Europa der Regionen? Wieso ist das dann eine Lehrformel?
Das ist ein anderer Punkt. Also man muss vielleicht ein bisschen ausführen dazu. Europa der Regionen ist ja eigentlich als Begriff von den Grünen vor 8 Jahren in den Europawahlkampf eingeführt worden. Und das Falsche an diesem Begriff ist, oder warum wir auch sagen, dass es eigentlich eine Lehrformel ist, ist, dass ein Primat der Region als richtige Handlungsebene einfach nicht richtig ist, sondern es gilt auszuloten, wo auf europäischer Ebene, wo auf regionaler, wo auf kommunaler und wo auf nationalstaatlicher Ebene auch Entscheidungsprozesse richtig angesiedelt sind. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist der, dass wer sich ein bisschen über den Regionenbegriff in Europa schlau macht und sich der Heterogenität dieser Regionen in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten bewusst ist, der wird feststellen, dass wenn sämtliche Regionen, seien das die französischen, seien das die Grafschaften in England, seien das die Bundesländer der Bundesrepublik, wenn die alle am Entscheidungsprozess beteiligt werden würden, dann würde es dazu führen, dass wir im Prinzip eine Politikverhinderungsanstalt in Europa hätten, wo all diese verschiedenen Interessen sich gegenseitig blockieren würden. Und das ist das, wo wir sagen, dass keinen Sinn mehr heute macht. Und da gilt es auch, wie ich vorher gesagt habe, diesen neuen Chauvinismus, der insbesondere sich in Norditalien beispielsweise breit macht, zu berücksichtigen und hier nicht einem falschen, mittlerweile enteigneten Begriff weiter anzuhängen.
Das, was wir eben schon angerissen hatten mit Stärkung der sozialen Bewegung dieser Sache, wollt ihr ja mit dem Kongress auch so ein bisschen Vorschub leisten. Mhm. Vielleicht kannst du ja nochmal kurz schildern, wer ihr seid als BRKJ, Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen. Ja, und was ihr mit dem Kongress bezwecken wollt, wie das ablaufen soll.
Ja, also der Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen ist hauptsächlich ein bundesweiter Verband von an den juristischen Fakultäten der Universitäten existierenden Jurastudierenden, aber auch Referendaren und Referendarinnen, der sich vor 4 Jahren gegründet hat. Mitveranstalter ist die Zeitschrift Forum Recht. Das ist eine bundesweite rechtspolitische Zeitschrift, die im Wesentlichen aber nicht nur auch von Studierenden und Referendaren und Referendarinnen rausgegeben wird. Was wir mit dem Kongress bezwecken, ist einmal eine rechtspolitische Aufarbeitung dessen zu leisten, was in den letzten 6 Jahren, insbesondere seit der Einheitlichen Europäischen Akte 1986, an Rechtsverdichtung auf europäischer Ebene im Prinzip stattgefunden hat, auszuloten, wo es insbesondere zum Beispiel im Umweltrecht neue Möglichkeiten für Umweltverbände gibt, wo Risiken und Gefahren drohen. Das ist die eine Seite des Kongresses. Die andere Seite ist, die sozialen Bewegungen, die sich bisher nur sehr sporadisch und Einzelthemen orientiert, an dieser Europadiskussion beteiligt haben, zusammenzuführen und generell zu einer konzeptionellen Einschätzung dazu zu kommen, ob sich ein Handeln auf europäischer Ebene auch für die sozialen Bewegungen lohnt oder ob die fehlenden Zusammenhänge, es gibt ja nur bisher sehr wenige europaweite Zusammenschlüsse jetzt im Bereich der sozialen Bewegungen, ob da nicht eher die Gefahr droht, dass man sich hier in der Größe Europas verliert. Also das sind so die beiden Hauptpunkte, die wir an dem Kongress leisten oder mit dem Kongress leisten wollen.
Und eben der soll laufen vom 19. bis 21. Juni,
also und in findet statt Wochen. In der Alten Universität, in der Bertholdstraße hier in Freiburg. Und wer sich daran beteiligen will, der kann sich an den AStA der Universität Freiburg, da wo auch unser Kongressbüro ist, wenden. Und die Telefonnummer, wer die noch nicht hat, ist 203 3782 oder 3784.
Herzlichen Dank, dass du gekommen bist und alles Gute für den Kongress.
Seitdem Mitte der 80er Jahre in der Bundesrepublik erstmals auch private Rundfunkanbieter zugelassen worden sind, ist viel Bewegung gekommen in die Fernseh- und Hörfunklandschaft. Nicht nur neue Sender entstanden, es gab erstmals auch Programme, die sich ganz erheblich von den bisherigen Sendeformen unterschieden. An die neuen Programme wurde der fast ausschließliche Anspruch gestellt, dass sie durchhörbar sein sollten. Unbekannte, eigenwillige Musik hatte und hat in solchen Programmen ebenso wenig Platz wie Wortbeiträge, die Länge von 1,5 Minuten überschreiten. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeutete der Privatfunk zunächst einmal unliebsame Konkurrenz, denn erwiesenermaßen steigt mit der Zahl der Hörfunkkanäle nicht auch die Zeit, die man vor dem Radio verbringt. Es begann also ein Kampf um die Aufmerksamkeit der Hörer und Hörerinnen, der schon bald dazu führte, dass öffentlich-rechtliche Programme reformiert, also hörbarer, gemacht wurden. Tendenziell sind als Ergebnis sogenannte Spartenprogramme entstanden, das heißt einzelne Programme, die entweder nur Popmusik, Schlager oder Klassik bzw. Wortbeiträge bringen. Seit neuestem gibt es nur noch Programme, die nur Nachrichten senden. Doch selbst in einem ausgesprochenen Kulturprogramm wie dem gemeinsam vom Südwestfunk und Süddeutschen Rundfunk produzierten S2 Kultur wird es immer schwieriger, lange und weniger glatt aufbereitete Wortbeiträge unterzubringen. Ein solcher ist etwa der Funkkolleg, ein wortgewaltiges Weiterbildungsprojekt, das von 8 Bundesländern, den Volkshochschulen, dem Deutschen Institut für Fremdsprachen und bislang 7 ARD-Sendern getragen wird. In 30 Sendungen à 60 Minuten werden im Hörfunk Themen aufbereitet wie moderne Kunst oder moderne Literatur. Vielleicht nicht mehr lange, denn vor kurzem haben 3 ARD-Anstalten ihren Rückzug aus dieser radiophonen Volkshochschule angekündigt. Über die Bedeutung des Funkkollegs sprach ich mit Wolfgang Balser, dem Leiter des Funkkolleg Zentralbüros.
Das Funkkolleg hatte angefangen als eine Einrichtung vorwiegend der Lehrerfortbildung. Diese Funktion ist deutlich in den Hintergrund getreten. Heute nehmen vorwiegend solche Personen am Funkkolleg teil, die sich über die Fachgrenzen oder ihre beruflichen Grenzen hinaus mit verschiedenen wissenschaftlichen Themenfeldern auseinandersetzen wollen, mit solchen Themenfeldern, die in der gesellschaftlichen Diskussion teilweise sehr wichtig sind und von Bedeutung sind. Und man muss sagen, dass das Funkkolleg eine gut eingeführte Einrichtung ist, die nach wie vor gute Resonanz hat. Wir haben Teilnehmerzahlen, je nach Thema schwanken, zwischen 18.000 und 40.000. Wobei man noch ergänzen muss, dass die Zahl der Hörer, also derjenigen Personen, die die Sendungen hören, noch um einiges größer ist. 18.000 bis 40.000 ist die Zahl derer, die sich einschreiben, die Hefte beziehen und dafür Teilnahmegebühr bezahlen.
Auf 150 bis 200.000 schätzen Vertreter des Volkshochschulverbandes die Zahl derjenigen, die pro Sendung bundesweit vor dem Radio sitzen und zuhören. Den verantwortlichen Programmdirektoren von Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk, die den Funkkolleg bereits seit längerem nur noch auf Mittelwelle ausstrahlen, ist das zu wenig. Noch einmal Wolfgang Balser, Leiter des Funkkollegbüros Zentralbüros.
Wenn man nun von Rundfunkseite, vom Süddeutschen Rundfunk beispielsweise sagt, diese Zahl sei zu gering, dann ist das vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Rundfunkanstalten eben vorwiegend und immer stärker sich an Einschaltquoten, an Hörerzahlen orientieren. Das halte ich für Kulturprogramme, insbesondere für Bildungsprogramme, für fatal, denn Bildungsprogramme werden immer Minderheitensendungen sein, waren immer Minderheitensendungen, und sobald man bei dieser Sendeform mit der Messlatte der Einschaltquoten rangeht, macht man diese Sendeform kaputt.
Bei anderen Sendern wird das ebenfalls so gesehen. Der Programmdirektor des Hessischen Rundfunks sagte gegenüber dem Evangelischen Pressedienst, er sei überzeugt, dass auch jedes andere Einzelprogramm zur selben Zeit keine größere Hörerzahl anziehen werde. Der Vorteil des Funkkolleg-Publikums sei sogar, dass es eine sehr intensive Hörerschaft darstelle. Auch die vom Programmdirektor des Süddeutschen Rundfunks geäußerte Kritik, der Funkkolleg sei nicht radiophon genug, will Balser nicht gelten lassen.
Sind gerade bei der Gestaltung der Rundfunksendungen in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um alle funkdramaturgischen Möglichkeiten zu nutzen, von Hörspielszenen, Interviews hin bis zu Originalreportagen, die in die Sendungen eingebaut werden. Und deswegen kann ich den Vorwurf so nicht teilen, dass die Sendungen nicht radiophon seien. Im Übrigen dazu noch eine Bemerkung. Dieser Vorwurf wurde insbesondere vom Süddeutschen Rundfunk erhoben. Es ist eigentlich nicht ganz verständlich, warum der Sender nicht bei eigenen Sendungen alle Möglichkeiten der funkdramaturgischen Gestaltung selber genutzt hat, um hier zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung der Funkkollegsendungen beizutragen.
Der zuständige Leiter des Südwestfunks für den Funkkolleg sagte uns dazu Folgendes.
Ja, wir begannen schon 1988, übrigens hier im Studio Heidelberg, und zwar die Kollegen der Rundfunkanstalten am Funkkolleg, die haben sich Gedanken darüber gemacht, Mensch, müsste man nicht einfach einmal eine grundlegende Reform dieses Funkkollegs vornehmen, was die Sendungen und so weiter angeht. Die Diskussion geht jetzt schon über Jahre und es hat sich gezeigt, und dafür gibt es auch einsichtige Gründe, dass das Funkkolleg in der bestehenden Form eigentlich nicht entscheidend reformierbar ist. Sie brauchen im Grunde immer diese Sendung, diesen Studienbrief, diesen Begleitzirkel und die Prüfung. Wobei die Prüfung, obwohl gar nicht immer so sehr viele an der Prüfung teilnehmen, natürlich das ganze Curriculum, die ganze Anlegung der Thematik außerordentlich stark bestimmt. Und wenn Sie eines dieser Elemente herausnehmen, fällt das ganze Funkkolleg zusammen. Und deswegen hat man sich gewissermaßen immer darauf besonnen, dass man gesagt hat, entweder machen wir dieses Funkkolleg oder wir machen kein Funkkolleg oder etwas ganz was anderes. Also es ist entscheidend nicht reformierbar gewesen. Da bin ich mir übrigens auch mit vielen, die auch jetzt noch am Funkkolleg hängen und es auch weitermachen wollen, bin ich mir übrigens auch einig, dass es entscheidend nicht reformierbar ist.
Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk planen deshalb etwas anderes, einen eigenen Funkkolleg. Der Südwesten der Bundesrepublik hätte dann sein eigenes Funkkolleg, angepasst an das Programmschema von S2 Kultur. Und der Rest der Republik? Noch einmal Wolfgang Beiser vom Funkkolleg Zentralbüro. Welche Konsequenzen hätte das jetzt, wenn beispielsweise Südwestfunk, Süddeutscher Rundfunk und auch der NDR hatte sich ja dahingehend geäußert, wenn die jetzt aus dem Verbund, aus dem Funkkollegverbund aussteigen würden?
Damit gerät das Funkkolleg existenziell in Gefahr. Es würde bedeuten, dass bei den beteiligten Rundfunkanstalten an die 60% der verfügbaren Mittel wegfallen würden. Und es gibt jetzt derzeit intensive Beratungen bei den verbleibenden Rundfunkanstalten, ein Konzept zu finden, das tragfähig ist, auch bei weniger Beteiligten. Der Ausgang ist durchaus offen, denn wie gesagt, man muss mit deutlich weniger Mitteln auskommen. Und ein weiteres Ergebnis, die beteiligten Anstalten, die ja bisher schon also mit 5 Anstalten abwechselnd produziert haben, müssen nun in schnellerem Rhythmus produzieren. Das bringt höhere Belastungen für die Redaktionen. Und hier muss sich zeigen, ob die Rundfunkanstalten dazu in der Lage sind, ob sie bereit sind, auch die dann zusätzlichen Anstrengungen hier für das Funkkolleg einzusetzen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juni 1992.
So, jetzt kurz vor Schluss, eigentlich schon Überschluss, noch kurz die Veranstaltungstipps für den heutigen Abend. Da gibt es zum einen ein Organisationstreffen vom Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung. Und zwar geht es dort um das neue Asylverfahrensgesetz, das vorbereitet wird. Da findet heute Abend im Akropolis in der Klarastraße hier in Freiburg ein Treffen statt. Heute Abend um 20 Uhr Akropolis Klarastraße vom Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung.
Ja, und dann haben wir hier die Veranstaltung, die ja in der Sendung schon ausführlich angekündigt wurde, vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum. Dia-Vortrag Selbstbestimmte weibliche Sexualität aus vorpatriarchaler Zeit. Diese Veranstaltung heute Abend, also jetzt gleich um 20 Uhr in der Egonstraße 54 im Radikaldemokratischen Zentrum.
Ja, was Kulturelles gibt es heute auch noch, was Literarisches. Zur Rezeption zeitgenössischer deutscher Literatur in Frankreich spricht Frau Professor Dr. Lionel Richard, offensichtlich ein Franzose, denn es findet statt, diese Veranstaltung findet statt zusammen mit dem Institut Français. Der Herr ist arbeitet an der Universität von Besançon, ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift Magazine Littéraire, wird halt sprechen zur Rezeption zeitgenössischer deutscher Literatur in Frankreich heute Abend im KG1 der Universität im Hörsaal 1199 um 20.15 Uhr.
Und dann gibt es einen kleinen Aufruf von Unsaid Büro hier in Freiburg. Das Unsaid Büro bereitet einen Gegenkongress vor gegen den demnächst in Rio stattfindenden Umweltgipfel der Staatschefs dieser Staaten treffen. Da gibt es also, wie gesagt, nächste Woche, also vom 5. bis zum 13. Juni hier in Freiburg, einen Gegenkongress, einen ziemlich großen. Dazu soll es hier auch auf Radio Dreieckland von morgens 8 Uhr bis 10 Uhr eine, ja, für die Mitglieder bzw. Teilnehmer an dem Kongress ein Morgenradio geben. Natürlich seid ihr auch alle dazu eingeladen, dazu zu hören. Und eben für dieses Morgenradio sucht das Unstate-Büro noch leihweise Radiogeräte, um es allen Teilnehmenden zu ermöglichen, das erstmal in englischer Sprache gemacht werdende Morgenradio auf Radio Dreieckland zum Kongress zu hören. Wer solche Empfänger für den Kongress auf dem Seeparkgelände übrig hat, meldet sich im Organisationsbüro. Telefon Freiburg 36268.